Moin Lukas.
Moin Lutz.
Ein letztes Mal vor der Sommerpause. Damit gehen wir heute in die Folge rein, um das schon mal anzukündigen. Aber bevor das passiert, ist natürlich noch einiges auf dem Zettel. Leute, wir hatten am Sonntag hatten wir ja nicht nur ein Finale, da war mindestens noch ein zweites Finale. Vielleicht auch noch ganz viele andere, aber zumindest nicht im Weltfußball. Aber da müssen wir noch drüber sprechen. Was haben wir sonst noch so im Gepäck?
Not too much, würde ich sagen. Wir blicken natürlich noch auf die Halbfinals, die dem Finale vorausgegangen sind, denn die sind ja nach Veröffentlichung der letzten Folge passiert. Und
so
ansonsten, wenn uns unterwegs noch was auffällt, was wir unbedingt erwähnen müssen aus dem Gesamtzirkus Fußball, dann tun wir das.
Ja, ich habe gleich auch zum Start erstmal eine komplette Off-Topic-Frage, um in die Folge smooth reinzugleiten. Aber hier kommt jetzt erstmal der Einspieler, das Intro und dann starten wir in die Folge 38 der Couch Capitanos. Da sind wir. Da sind wir, mein Freund. Und meine Frage, ich war heute in den Straßen Hamburgs unterwegs. Das klingt jetzt irgendwie wie so eine Einleitung von so einem Coming-of-Age-Film. Und ich bin so in so einem langen Mantel bei Regen durch die Stadt gewandert. Aber so war es nicht. Die Sonne hat geschienen. Und es war ein schöner Sommertag. Ich war heute auf dem frisch neu eröffneten Bunker an der Feldstraße in Hamburg und habe da oben ein paar Fotos gemacht. Da kann man nämlich jetzt rauf, für alle, die aus Hamburg kommen, die habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen in den Straßen am Rumwandern und dann ist mir ein Mensch begegnet mit einem bestimmten Outfit. Und da wäre meine Eröffnungsfrage an dich, ob du in deinem Kopf bestimmte Outfits hast, die du eindeutig mit einem Beruf verbindest. Ausgenommen Uniform,
oh Mann,
weil das ist relativ eindeutig.
Ja,
okay, sorry. Das ist der Hinweis fehlt natürlich, weil ja Polizeiuniform verbinde ich mit Polizist. Ja, gut, danke. Nee, aber so sonst andere Outfits, die du 1:1 mit einem Beruf verbindest.
Kittel. Zählt das?
Ja, Sonny Kittel.
Um direkt mal die Überleitung zu einem Fußball-Podcast wieder zu machen. Nee, Kittel,
genau.
Ansonsten vielleicht irgendwie rote Speedos, da würde ich direkt sagen Bademeister.
Okay, ja, geht in die richtige Richtung, aber mir ist heute jemand begegnet und ich habe natürlich sofort an diesen Beruf dann gedacht, habe dann aber gemerkt, nee, der übt diesen Beruf, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, der rockt einfach dieses Outfit, ohne auf gesellschaftliche Normen auch nur einen minimalen Fick zu geben, hat er sich gedacht, nee, das ist einfach mein Style und die ziehe ich durch. Und zwar hatte der einfach ein weißes Polohemd und eine helle Hose an. Und da habe ich gedacht, so, Moment mal, Kollege, du bist anscheinend kein Arzt oder Zahnarzt und dann darf man dieses Outfit eigentlich nicht tragen, weil, also mir ist dieses Outfit ungelogen außerhalb einer Arztpraxis noch nie begegnet, aber er hat es einfach mit einer Selbstsicherheit gerockt, dieses Outfit, hatte dazu irgendwie ein paar Sandalen an, ein bisschen, ja, nicht mehr ganz moderne Sonnenbrille und ja, das war sein Outfit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Oh Gott, ich hätte jetzt eigentlich noch gefragt, hatte der denn auch Crocs an oder, keine Ahnung, Birkenstocks?
Ja, es waren so Sandalen, also schon in die Richtung, aber das ist für mich ein Arzt-Outfit und das kriegst du, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, dann kriegst du dieses Outfit überreicht und sonst kann man das doch nicht tragen, oder?
Also offensichtlich ja schon, dann hast du bisher
ja,
heute eines
also
Besseren belehrt worden.
Es ist nicht verboten, aber sorry, das ist für mich ist das wie eine Uniform, weil ich laufe da auch nicht mit Helm und mit einem Schlauch durch die Gegend, wenn es irgendwo brennt, weil mich dann alle mit einem Feuerwehrmann verwechseln. Und genau so kann man doch, stell dir mal vor, der hätte jetzt jemanden Herzattacke bekommen, dann hätten doch alle diesen Mann herangezogen und den nach einem Rat gefragt, weil ey, das ist für mich 1:1, das ist Arzt-Outfit, aber lass uns einfach die Überleitung, ich habe sogar eine richtig gute.
Jetzt kommt's.
Und zwar ein Arzt hat gestern auch Lionel Messi gebraucht für seinen Fuß, weil der war auf ungefähr vierfache Größe angeschwollen, nachdem er ausgewechselt werden musste im Copa-America-Finale. Hast du dir die Highlights zumindest angeguckt?
Ja, und ich muss sagen, das war wie so ein Trailer für bewerben Sie sich bei der Bundeswehr oder sowas, keine Ahnung, also das war ein absolutes Gehacke. sehr körperbetont, wenn man es mal positiv formulieren möchte.
Das ist aber auch das ganze Turnier schon so. Ich habe mir tatsächlich relativ viele Highlights von diesem Turnier reingezogen und da gab es das ein oder andere Spiel, wo du dir gedacht hättest, in der Bundesliga deutlich mehr rote Karten, in der Premier League vielleicht nicht, aber auf Bundesliga-Niveau, was die Schiedsrichter angeht, also gefühlt 2 rote Karten pro Spiel.
Ja, und in dem Spiel Argentinien-Kolumbien, also du sprichst ja auf das Finale der Copa America an, gab es insgesamt nur 4 gelbe Karten. Und das ist, also da haben wir jetzt bei der EM Spiele gesehen, da gab es 3-mal so viele. Klar.
Ja, was war das eine Türkei gegen...
Ja, krieg ich schon gar nicht mehr hin.
Gegen Tschechien, gegen Tschechien, glaube ich. Irgendwie insgesamt 19 Karten insgesamt oder so, neuer Rekord. Das war amtlich. Aber gut, insgesamt die Linie auch bei der EM, muss man ja sagen, auch deutlich darauf ausgerichtet. Es gab ja mehrere Spiele, wo sehr schnell die gelbe Karte gezückt wurde, unter anderem auch wegen der neuen Regel, der Captain-Regel. Das war die Überleitung zur Copa America. Messi hat sich nochmal auf den letzten Metern seiner internationalen Karriere einen Titel gegrabt. Und da muss ich auch sagen, besonders unter der Berücksichtigung der EM und der Leistung von Cristiano Ronaldo bei der EM, wir durften das sogar live im Stadion erleben, muss ich sagen, diese ewige Diskussion, die für mich persönlich auch eigentlich nie eine war, wer der größte Fußballer dieser Ära ist oder vielleicht sogar auch aller Zeiten, weil das Niveau nun mal jetzt ein deutlich anderes ist als Pelé in den 50ern und 60ern oder auch noch 70ern. Die Debatte, wer der erfolgreichere und bessere Fußballer ist von Cristiano Ronaldo und Messi, ist mittlerweile, würde ich sagen, eindeutig abgeschlossen, diese Diskussion, oder?
Ja, wobei, also vielleicht haben wir da einfach unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir von der Copa tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig live angeguckt, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Aber in den Highlights und den ausführlicheren Highlights komme ich zu dem Schluss, dass ich sagen muss, Messis Zeit ist einfach vorbei. Also ähnlich wie bei Cristiano hätte dieses Turnier, also die Copa, jetzt nicht noch Not getan. Und ich muss gestehen, das ist, wenn er noch ein Turnier spielt, dann fängt er an, sich sein Epos anzukratzen. Das ist nichts mehr. Also da merkst du auch, dass der MLS zockt jetzt seit geraumer Zeit und dass der auch in die Jahre gekommen ist. Und da frage ich mich, und das habe ich mich bei Cristiano auch gefragt, und tue es ja auch jetzt, wo er sagt, er wird noch eine WM zur Verfügung stehen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Bin ich ganz ehrlich, bei beiden.
Ja, teile ich auch die Meinung. Ich würde sagen, also kaputt machen an ihren Karrieren können sie sich eigentlich mehr oder weniger gar nichts, weil dafür ist es einfach zu krank, was sie geleistet haben. Ich habe letztens irgendwo auf Instagram oder so gesehen, so eine klassische Infokachel, dass Lamine Jamal, wenn er jetzt für die nächsten 20 Jahre jedes Jahr 50 Tore schießt, dann hätte er immer noch nicht so viele Tore wie Messi. und das zeigt ja einfach schon, was für geisteskranke Zahlen Messi über seine Karriere abgerufen hat. Und ja, es bleibt natürlich ein anderes Bild in Erinnerung, weil die mit ihm aufgewachsen sind und ihn schon ewig verfolgen und dann halt sehen, okay, die Leistung lässt halt einfach krass nach, dann versucht man natürlich immer, das nicht noch mitzubekommen. Und bei manchen klappt es eigentlich auch ganz gut, weil die Profis, sagen wir mal, als wir Kinder waren, die Profis, die dann auch noch so Stationen und Umwege irgendwo in Katar oder so gelandet sind oder vielleicht auch der USA, das war alles vor Social Media. Das heißt, wir haben mehr oder weniger nichts mitbekommen, wie die Leistung dieser Spieler auf diesem Niveau war. Dadurch, dass du jetzt Social Media hast, ich bekomme jeden Tag, wenn Messi gespielt hat, den Abend davor in der USA, ich sehe Minimum 10 Videos, ob die Leistung gut war oder nicht, aber du siehst Highlight-Reels von Messi, wo er natürlich dann irgendwie auch noch sogar noch ganz gut wegkommt, aber auch so durch so Anbieter wie DAZN hast du halt die Möglichkeit, dir solche Spiele auch mal reinzuziehen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Fallhöhe, ne? Also Iniesta in Japan habe ich nicht gesehen. Gut, da gab es ja schon auch schon Social Media, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, dass halt damals, was weiß ich, Raul, der war auch nochmal ein Jahr in Katar, glaube ich, oder so. Und das hat man aber nicht mitbekommen, weil es da einfach niemanden interessiert hat. Und ja.
Ja, und weil man natürlich auch sagen muss, dass Amerika in Sachen Sport die Vermarktungsbrille aufhat, die Eventbrille aufhat und gar nicht mehr unbedingt Sport, also natürlich auch, aber nicht primär, das ganze Ding muss eine Show sein und jeder muss davon mitbekommen. Von daher überrascht das überhaupt nicht. Wir hatten auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, als es um den Investorendeal und die Mittelverwendung der zu investierenden Summe in die deutschen Profiligen ging. Und da war VOD, also das war ja schon, also Video on Demand war ja schon ein Riesenthema, was auch getriggert worden wäre, weil man eben gesehen hat, dass in der Premier League und auch in der MLS da also mindestens mal 2-3 Pferdelängen voraus sind, was die Produktion und die zur Verfügungstellung von Videomaterial angeht. Und das kann ja auch ein geiles Vehikel sein, aber so wie du es jetzt ja auch gerade erwähnst, muss man halt differenzieren. Was sehe ich denn, was kriege ich denn zu sehen und entspricht das, was ich zu sehen bekomme, auch wirklich im direkten Vergleich, was das Leistungsniveau angeht, irgendwie immer noch der Top-Spitze. Und wenn du jetzt siehst, dass ein Cristiano eine EM spielt und ein Messi eine Copa und beide irgendwie nicht so richtig ihren Stempel im Ganzen mehr aufdrücken und abfallen, was Schnelligkeit und Co. angeht, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, dass viel von dem Zauber, der einst ja wirklich jedes Turnier überstrahlt hat, nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Und das ist ja einfach das, was ich sage. So, I think it's good. So, you gotta go, so ungefähr. Und leave at the top. So.
Ja, das hätte ich bei der, nach der WM, nach dem Titel für Messi, hätte ich das eigentlich sogar schon auch erwartet, dass er zurücktritt. Dass natürlich jetzt nochmal ein Titel bei herumspringt, ist natürlich einfach geil, ne?
Klar.
Also, das ist ja, in den Highlights haben sie auch drüber gesprochen, die goldene Generation von Argentinien holt sich nochmal einen Titel, weil da sind ja einige Spieler, oder einige wäre gar nicht richtig. Wobei, spielt er nicht sogar immer noch Otamendi, glaube ich, in der Innenverteidigung, der hat auch ein paar Spiele gemacht. Di Maria, also so ein paar sind noch übrig geblieben von dieser Generation. Für die freut es mich natürlich schon irgendwie, weil da waren schon einfach viele Spieler bei, die meine Fußball-Fan-Ära mitgeprägt haben, unter anderem auch so Spieler wie Di Maria und Messi, die jetzt einfach eben hier seit 15 Jahren auf einem hohen Niveau kicken. Aber jetzt würde ich sagen, wie alt ist Messi? Messi ist ein bisschen jünger als Cristiano. Ich glaube, der ist 87er Jahrgang. Das heißt, der ist jetzt auch 37. Beim nächsten Turnier wird er auf die 40 zugehen. Ja, ich glaube, irgendwann ist dann auch mal gut. Glückwunsch aber auf jeden Fall an Amerika, wollte ich gerade sagen. Glückwunsch an Amerika zum Titel, an Argentinien. Auch so ein bisschen über den Zenit. Ich versuche gerade noch eine kleine Überleitung zur EM zu schaffen. Servus Thomas Müller. Der hat auf jeden Fall jetzt gesagt, er hat seine Karriere in der Nationalmannschaft jetzt endgültig beendet. Das war ja eigentlich schon mal soweit der Fall. Wurde nochmal wieder rangezogen für dieses Turnier. Und Legende, ne? Also ich habe mir gerade noch mal ein paar Zahlen angeguckt, wie viel Assists dieser Mensch einfach auch geliefert hat und Tore im Nationaldress. Geisteskranke Zahlen. Also auch wenn man immer irgendwie denkt, so dieser Körperklaus soll das gemacht haben, das kann gar nicht sein. Aber Lukas, wir waren live dabei in erster Reihe seit 2010 bei jedem Turnier und der macht die Buden. Der macht die Assists,
es ist so.
Der Thomas.
Es ist so. Also ich meine, um mal auf seinen Abschied, der bezieht sich ja explizit nur auf den DFB und nicht auf Bayern und seine Bundesliga-Karriere oder seine Club-Karriere. Um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, gesehen, geahnt, gedacht, hast du es ja schon, als das Spiel vorbei war gegen Spanien. Ne? Der hatte die Tränen in den Augen stehen. Die Kamera hat sich viel auch auf ihn fokussiert für meine Begriffe und auch Bilder von seinem Bruder wurden eingefangen, Bilder von einem Menschen, also seinem Bruder, den ich bis jetzt überhaupt nicht präsent wahrgenommen habe. Das wird wahrscheinlich in Bayern oder rund um München anders wahrgenommen, da wird man ihn kennen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber da hat man schon gedacht, so, okay, wenn du dem jetzt in die Augen guckst, ich glaube, da werden gerade noch mehr Emotionen freigesetzt als nur in Anführungsstrichen die Niederlage und das Ausscheiden. Und dann hat er ja auch, oder es wurde ja dann verlautbart, wenige Stunden später, dass er aufhört. Davon war dann der DFB wiederum etwas überrascht, weil es kein offizielles Statement dazu seitens des Spielers gegenüber des Verbandes gab. Jetzt hat der Verband mit Thomas Müller zusammen auch nochmal offiziell ein Statement per Video rausgehauen. Also, was will ich sagen, das hat man irgendwie jetzt kommen sehen, die Zeichen haben sich angedeutet und zum Sportlichen und der Karriere bin ich komplett bei dir, das ist einfach nur überragend, was er geliefert hat für die deutsche Nationalmannschaft, der Weltmeister und vielleicht ist es jetzt wirklich dann auch der richtige Zeitpunkt, denn auch er wäre sicherlich vom Charakter her jemand, der sich nochmal irgendwie 2 Jahre Richtung Weltmeisterschaft mitziehen lassen könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass Nagelsmann sagt, das ist so einer für die Kabine. Der kriegt dann zwar keine Minuten mehr, aber was hat ein Thomas Müller davon? So ganz, ganz grob gesagt. Von daher ist das jetzt zum zweiten Mal bestimmt der richtige Zeitpunkt, Adieu oder Servus in dem Fall zu sagen. Und ich ziehe meinen Hut vor dieser Ambivalenz zwischen so linkes Ende des Spektrums ist so, boah, wie geht das? Also das kann ja gar nicht sein. Letztlich ist das so einer wie wir, so ein Kreisliga-Kicker. Und ganz auf die andere Seite des Spektrums, jo, der gewinnt Titel auf internationalem Niveau und da muss irgendwie mehr dahinter sein. Also es ist so eine ganz, ganz spannende Ambivalenz, die du bei, ich wüsste keinen vergleichbaren Spieler. Also international wüsste ich niemanden, von dem ich sage, ja, das ist doch der spanische Thomas Müller oder der polnische Thomas Müller oder so. Da fällt mir auf Anhieb niemand ein.
Nee, auf jeden Fall. Das ist schon irgendwie einzigartig und umso höher muss man das hängen. Der hat sich bei jedem Bayern-Trainer immer wieder durchgesetzt und da gab es ein paar in den letzten Jahren und auch innerhalb seiner Karriere und der hat trotzdem immer seine Spiele gemacht und hat ja auch einfach immer wirklich abgeliefert, ne? Also der macht irgendwie jedes zweite Spiel Minimum ein Assist, wenn du dir die Statistiken anguckst, genauso auch im DFB-Dress, irgendwie 45 Tore in 130 Spielen und dazu kamen irgendwie auch noch über 40 Assists. Das war schon einfach ein prägender Spieler jetzt seit 2010 und ja, der könnte sich irgendwie sicherlich noch zum nächsten Turnier schleppen, aber ich glaube, guter Zeitpunkt jetzt aufzuhören, irgendwie jetzt nochmal mit so einem, auf einem aufsteigenden Ast im DFB-Team. Das war das erste Turnier, was einigermaßen vernünftig war im Vergleich zu den letzten Jahren und dann kann man auch irgendwie gut aufhören. Also ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie ein enttäuschendes Turnier war, ne? Also gegen Spanien sprechen wir gleich drüber, die verdient Europameister geworden sind, gegen die rauszufliegen und das als einziges Team überhaupt, die in die Verlängerung zu bringen und an den Rande einer Niederlage. Das ist ein absolut okayes Spiel, das als letztes Spiel zu haben auf der Bühne, auf einer großen Bühne. Ich wurde da überhaupt eingewechselt, ich weiß es gar nicht, aber insgesamt einfach Teil dieses Kaders zu sein, um jetzt einfach gar nicht mal zu individuell auf seine Leistung bei der EM einzugehen, sondern insgesamt von Deutschland, vom DFB-Team, war das schon okay. Lass uns auch damit direkt mal zu den Halbfinals, die wir auch getippt haben. Lass uns da noch direkt mal springen, weil ich glaube, du hast beide Spiele richtig getippt. Ich hatte auf Spanien und die Niederlande gesetzt, weil ich mir einfach England nicht geben wollte. Und du hast aber gesagt, nee, die Engländer machen das. Ja, so ist es auch gekommen. Ja. Spanien und England haben sich durchgesetzt.
Weißt du, was ich richtig wild finde? Erinnerst du dich an die Predictions, die wir vor dem Turnier getroffen haben?
Und jein. Ich weiß, dass ich, glaube ich, Deutschland als Titelträger, glaube ich, genommen habe. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber du hast es anscheinend auf dem Schirm.
Ja, nur anteilig, weil ich habe damals so gelacht über mich selbst, weil ich England und Spanien unter die letzten vier oder nee, als Titelaspiranten getippt hatte. Und bei den Spaniern war es irgendwie so ein Safe Pick und bei den Engländern dachte ich so, ja, keine Ahnung, der Kader wird das schon irgendwie schaffen, das muss gut gehen. Und jetzt lache ich nochmal über mich selbst, weil ich mir denke so, also wenn ich jetzt wüsste, wie die Engländer so ein Turnier spielen mit dem Kader, würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, nochmal so zu tippen.
Nee, also da haben wir ja auch in den letzten Folgen schon drüber gesprochen. Nach dieser Vorrunde, wenn du dann sozusagen in die Glaskugel guckst und nach der Vorrunde sagst, ja, jetzt schätzt doch mal, wie weit die noch kommen, dann sagt auch jeder, ey, mit ganz viel Glück schaffen die das gegen Slowenien, aber spätestens im Viertelfinale, wenn irgendein vernünftiger Gegner kommt, dann werden die komplett rasiert. Ja, Pustekuchen. Am Ende haben die sich da irgendwie durchgewuschelt und haben sich ja tatsächlich auch nochmal gesteigert. Also man muss ja sagen, das Halbfinale war kein überragendes Spiel, aber gegen die Niederlande waren sie trotzdem die bessere Mannschaft über Phasen des Spiels. Nicht das ganze Spiel, sie haben jetzt nicht dominiert, aber insgesamt gerade die erste Halbzeit kann man sagen, das war eine deutliche Leistungssteigerung und man hatte Phasen des Spiels, wo die wirklich, die hatten Ballbesitz. Man konnte es ja kaum glauben, England hat Ballbesitzfußball gespielt in der ersten Halbzeit des Halbfinals bei dieser EM und das mit einem Trainer Gareth Southgate, nachdem wir eigentlich schon gedacht haben, okay, ja, nee, das ist eher wieder langer Hafer und vorne kommt einer von den drei und macht irgendwie was Verrücktes. Nee, da haben sie wirklich gute Passagen innerhalb des Spiels und letztendlich würde ich sagen, glücklich, aber verdient gewonnen.
Ja, also so wie du sagst, die erste Halbzeit war gut. Das war vor allen Dingen, was Sachen Ballkontrolle und Struktur im Spiel angeht, im Vergleich zu allem, was England bis dato im Turnier gezeigt hatte, eine deutliche Leistungssteigerung. Es war jetzt nicht so, dass sie sich Chance um Chance rausgespielt haben und Holland im Prinzip das Glück gepachtet hatte. Ganz im Gegenteil, die Holländer sind ja auch durch eine wirklich schöne Bude von Xavi Simons relativ früh, 7., 8. Minute in Führung gegangen. Das Tor, das ist mir irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben, weil das haben wir sogar zusammen geguckt, das Spiel jetzt, wo ich mich
erinnere. Genau.
Und wir saßen da auf der Couch und dachten so, boah, jetzt, das ist ein guter Ball, da geht irgendwo eine Tür auf, zünd mal einen aus der zweiten Reihe. Und er macht ja einen wenig zu langen Schritt, einen Ausfallschritt, legt sich den Ball einen Ticken zu weit vor, kriegt das Standbein, in dem Fall links, gar nicht mehr neben den Ball gesetzt, so wie es ja normalerweise gelernt ist.
Ja, der grätscht und rutscht in den Ball rein.
Genau, grätscht im Prinzip so Vollspann in den Ball rein. Und dadurch wird er halt so brutal gefährlich und schlägt im Winkel ein oder im Knick. Und da dachte ich schon, gut, das kann jetzt auch den Holländern irgendwie gut tun. Ich hatte ja auch schon drauf gehofft, dass sie das machen. Und dann ist England viel, viel besser ins Spiel gekommen, haben wir dann auch ausgeglichen. Haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt, wie ich finde, also wie eben beschrieben. In der zweiten Halbzeit, muss ich allerdings sagen, hat man dann schon wieder sehr viel von dem England gesehen, was man bisher das ganze Turnier zu sehen bekommen hat. Und das wurde dann auch nur wirklich sehr, sehr kurzweilig wieder besser. Aber, und daran hat es meiner Meinung nach primär gelegen, die Holländer haben ihr Spiel nicht auf den Rasen gekriegt. Da war ich echt verwundert. Vielleicht war es so ein Tag, von dem du sagst, es war heute einfach nicht unser Tag, von mir aus. Aber das fand ich schade und verwunderlich, dass die sehr fahrig wirkten in Halbzeit 2, fast schon verunsichert. Die haben überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden. Und da kannst du jetzt natürlich streiten. Ne? Ist das ein Verdienst der englischen Nationalmannschaft oder ist das die eigene Unfähigkeit? Vielleicht ist es am Ende irgendwie von allem etwas. Und auch dieses Tor in der Nachspielzeit von Watkins, der dann kurz vorher eingewechselt wurde, das hat sich
schöne Bude.
Ja, total toll gemacht. Also wirklich, ne, gut, ein Ball in die Box. Eigentlich schon einen Tick zu weit rausgedrängt worden. Winkel wird spitzer und spitzer und trotzdem dreht er sich da um den Innenverteidiger und haut das Ding satt in den langen Winkel gegen einen nicht blinden Torwart in diesem Turnier. Also super gemacht, aber es hat sich nicht so krass angedeutet. Weißt du, was ich meine? Es war jetzt nicht so, dass du da gesessen hast und dachtest so, alles klar, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hier ist ja gerade Großchance um Großchance, die produziert wird. Es kam wie das eine oder andere Tor im Turnier so out of the blue und auch recht spät. Und das,
ja. Und viel individuelle Klasse, weil das ist ein Steckpass von Palmer, der gut kommt. Die Drehung um den Verteidiger und um Inschussposition von Watkins, das macht er gut. Kann man drüber streiten, ob der Ausfallschritt vom Verteidiger, die Experten danach und auch die Profis haben gesagt, den machst du eigentlich nicht. Du versuchst, den auf die kurze Ecke zu zwingen, dass der Torwart halt dann den halten muss. Aber er macht halt mit dem langen Ausfallschritt, macht er halt die lange Ecke auf. Und da schlägt er dann ja aber auch in die Außentasche auch gut ein. Den musste da auch erstmal so reinknüppeln. Ne? Also es war schon einfach ein richtig guter Schuss. Und dann war es wie so oft für England in diesem Turnier eine Hau-Ruck-Einzelaktion, die dann den Siegtreffer gebracht hat, kurz vor Schluss. Kurz mal, das 1-1 von Kane kam per Elfmeter, nachdem er eigentlich schon abgeschlossen hatte. Ich glaube, wir hatten schon auch während des Spiels drüber gesprochen. Hat sich deine Meinung geändert? Hättest du den Elfer gegeben oder war das zu wenig für dich?
Das ist so ein kannst du geben, musst du aber nicht geben, Elfmeter für mich. Und ich hätte, glaube ich, dazu tendiert, die Entscheidung im Spiel stehen zu lassen, ihn nicht zu geben. Kane, also das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die verschiedenen Kameraperspektiven verschiedene Urteile provozieren. Aber von der Hinterperspektive sieht es für mich so aus, als ob Kanes Fuß seitlich touchiert wird und jetzt nicht wirklich krass von oben drauf gehalten. Und Kane kommt auch für mich oder für meine Begriffe sauber zum Abschluss. Der Abschluss wäre nicht anders gekommen oder gefährlicher geworden, wenn er seinen Fuß hätte durchschwingen lassen können, weil ja, der Ball war schon unterwegs. Also das hätte für mich nichts geändert. Von daher hätte ich dazu tendiert zu sagen, ist okay, kannst du laufen lassen. Aber ich kann schon auch verstehen, warum man den gibt. Vor allen Dingen, weil das jetzt ja in die Linie der ganzen EM irgendwie das hergibt, dass man diesen Elfmeter pfeift.
Ja, das finde ich auch, was du ansprichst, die verschiedenen Kameraperspektiven, weil aus der einen oder anderen sieht es so aus, ja klar, drüber gehalten. Und wenn du dann die vom Tor aus so mit so einer leicht schrägen Sicht auf den Zweikampf siehst, dann sieht es wirklich so aus, als würden sich die Füße in der Luft einfach so ein bisschen sich gegenseitig so nach außen kicken. Und dann hätte man sagen können, ja, easy, aber die ein oder andere Einstellung gibt es auf jeden Fall her, dass man da einen Elfmeter pfeifen kann. Ich fand das schon in Ordnung. Dafür hat man dann irgendwie den Videoschiedsrichter. Ich glaube, aus der normalen Geschwindigkeit ohne den Videoschiedsrichter hätte es hier niemals gegeben. Aber gut, den haben wir ja nun mal. Deswegen nutzt man ja auch die Mittel. Ich fand es schon irgendwie in Ordnung. Also es war jetzt auf jeden Fall kein Skandal-Elfmeter oder ähnliches. Natürlich in der Situation durchaus dann glücklich für England, irgendwie nach 11 Minuten oder 11 Minuten später dann schon direkt den Ausgleich machen zu können. Wäre, glaube ich, nochmal spannend gewesen, das Spiel zu verfolgen, auch wenn England in der ersten Halbzeit eh ganz gut drin war, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn die Niederlande länger führt, weil, ja, ich glaube, England, die waren zwar gut im Spiel im Vergleich zu anderen Spielen und hatten mehr Offensivdrang, aber die haben in dem Turnier jetzt auch noch nicht bewiesen, dass sie aus jeder Situation immer mal ein Tor machen können und irgendwie besonders viel Drang nach vorne haben. Das heißt, je länger da dann auch irgendwie das 0-0 steht, woher soll denn irgendwann der Glaube kommen, das Spiel noch drehen zu können, weil nicht jedes Spiel macht Jude Bellingham Fallrückzieher. Ja. Von daher in der Situation viel besser hätte es für England gar nicht laufen können, relativ schnell dann den Ausgleich zu machen. Wie gesagt, das hätte ich sehr, 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 sehr spannend gefunden, da zu beobachten, was die Engländer machen, je länger das 1-0 für die Niederlande steht. Ja, so ist es nicht gekommen. Kane, den Elfmeter, den hat er nämlich erstklassig versenkt. Viel besser kannst du den nicht schießen, ähnlich wie Watkins, auch in die Innentasche gezaubert, das Ding. Ja, und dann steht es erstmal sehr lange 1-1, bevor dann Watkins zum besagten Siegtreffer kommt. Weil ja, der hat dann auch irgendwie den Stecker gezogen. Danach gab, glaube ich, auch nur sehr kurze Nachspielzeit. Ja. Ich glaube, insgesamt 2 Minuten. Also insgesamt waren es dann noch mehr dadurch, dass sehr lange gejubelt wurde bei dem Treffer. Aber das war schon eine dünne Nachspielzeit. Auch so ein kleiner Trend im Vergleich zu Katar vor anderthalb, wo es ja teilweise irgendwie 14, 15 Minuten Nachspielzeit gibt. Es ist dieses Jahr beim Turnier deutlich knackiger. Hast du noch was zu ergänzen oder gehen wir zu Spanien gegen Frankreich?
Zu ergänzen, eigentlich nur, dass ich es schade finde oder auch für die Stimmung im Land, Deutschland natürlich als Gastgeber ausgeschieden und dann die Holländer mit ihrer wirklich sehr, sehr stimmungsreichen Anhängerschaft, dass sie die dann irgendwie nicht ins Finale gekommen sind. Ich hätte das gerne in Berlin gesehen. Ja, aber ich kann jetzt schon aus eigener Erfahrung berichten, es bleibt etwas von den holländischen Fußballfans. Ich war nämlich am Wochenende auf einer Hochzeit in Köln und da lief dann irgendwann zu später Stunde vom DJ gespielt auch der Song.
Ja, geil.
Nach links, nach rechts und da sind wir also schön eskaliert drauf und das finde ich irgendwie toll. Ja, dass da hat sich was in die Ohren gespielt und das finde ich ein cooles Überbleibsel und zeigt einfach, dass das ein Fest für alle ist oder war.
Ja, liebe ich auch sowas. Verschiedene Kulturen, verschiedene Brauchtümer kann man in dem Fall schon fast sagen, weil das machen die Niederländer ja schon seit ein paar Jahren jetzt mit diesem Tanz und mit dem Song. Und wenn das dann auf andere Länder und andere Kulturen überschwappt, ich liebe das auch. Deswegen klares Pro-Argument natürlich auch bei Weltmeisterschaften, dann die wirklich auf anderen Kontinenten stattfinden zu lassen. Da trotzdem nochmal, ich würde es dennoch auf Länder beschränken, wo der Fußball auch gerne gespielt und gesehen wird und nicht einfach random irgendwelche Länder mit viel Geld. Das vielleicht nochmal als kleine Side-Note. Bevor wir übergehen zu der Mannschaft des Turniers, es ist definitiv Spanien, nicht Frankreich. Denn die sind ausgeschieden, die Franzosen, gegen starke Spanier, gegen einen kleinen Wunderknaben namens Lamine Jamal und ein in dem Spiel wieder mal überragenden Dani Olmo. Wobei, ja, in dem Spiel, man muss wahrscheinlich sagen, er war dadurch, dass Lamine Jamal dieses unfassbare Tor geschossen hat, war nicht der Beste auf dem Platz, Dani Olmo, aber er war wieder einer der Besten. Das muss man ganz klar sagen. Und erneut nach Rückstand zurückgekommen. Ja, also je länger man dieses Turnier dann auch bespricht und gerade dann auch so ein Halbfinale, wenn du dir den Turnierbaum anguckst, gegen wen Spanien alles gespielt hat, dann muss man wirklich sagen, es ist ein viel verdienteren Titel, gab es lange nicht, würde ich sagen.
Ja, das kann man so stehen lassen. Jetzt können wir natürlich super biased sagen, ja, das Schwierigste und Umstrittenste hatten sie aber recht früh, also gegen uns. Wäre da vielleicht irgendwie ein, zwei Sachen anders gelaufen, dann würden wir jetzt überhaupt nicht darüber sprechen, was die alles Tolles geschafft haben. Aber das ist müßig, ich gebe dir recht.
Das ist ja auch ein Turnier, ne? Ja. So sind halt Turniere, wenn du dir alle Titel anguckst, die bei solchen großen Turnieren vergeben wurden, dann wirst du keinen einzigen Titelträger finden, der nicht in mindestens ein K.O.-Spiel ein enges Spiel, sei es vielleicht sogar Elfmeterschießen hatte oder auch die eine oder andere Aktion glücklich für die eine Seite ausgefallen ist. Ansonsten gewinnst du bei der Qualität halt auch einfach kein Turnier. Und ja, gebe ich dir recht, in dem Spiel hatten sie das Quäntchen Glück mehr. Dennoch auch ja einfach durch Qualität gewonnen, wenn man sich das letzte Tor, die Flanke und den Kopfball zu dem Zeitpunkt des Spiels noch so eine Flanke zu schlagen und dann sich so hochzuschrauben, das ist natürlich dann auch die Qualität, die sich am Ende dann ja auch durchsetzt und nicht irgendwie durch eine strittige Szene oder so. Das war vorher mit dem vermeintlichen Handelfmeter. Aber ja, also insgesamt einfach wirklich sehr verdient und auch gegen Frankreich. Du spielst gegen eine der Top 5 Nationalmannschaften der Welt und gehst nach 9 Minuten, liegst da hinten, gehst in Rückstand und drehst dann aber mit einer unfassbaren Leichtigkeit dieses Spiel noch vor der Halbzeit und lässt dann in Halbzeit 2 durch Ballbesitzfußball. Das ist ja eigentlich fast ein Begriff, den gibt es gar nicht mehr. Und es ist ja einfach nur perfekt, dass die Spanier den wieder auf die Bühne des Weltfußballs heben, weil die haben ihn vor 10, 12 Jahren so berühmt gemacht und waren so stark darin, weil in Halbzeit 2 passiert nicht mehr wirklich viel.
Nee, das ist genau das, was diese spanische Truppe am Ende auch zum Titel gebracht hat, dass sie in verschiedenen Disziplinen, wann immer sie nötig waren, je nach Spiel, je nach Gegner, je nach Phase im Spiel, in der Lage waren, das zu tun. Also
ja.
Ballbesitzpassagen einzustreuen, ist vor allen Dingen durch Rodri gesteuert. Ne? Also Rodri, das konntest du in diversen Spielen sehen. Der hat den Takt vorgegeben.
So gut.
Der hat einfach den Takt vorgegeben und gesagt, so wie ich das möchte. Und es gab so ein, zwei Phasen eigentlich in jedem Spiel, wo du als ahnungsloser, naiver Fan da sitzt und dir denkst, so jetzt Tempo auf den Ball, spiel die Situation aus, du bist irgendwie 4 gegen 4, du kannst mit zwei sehr schnellen Außen und auch technisch versierten Stürmern da jetzt mit Sicherheit eine gefährliche Situation kreieren. Nee, Rodri weiß, ja, kann man, aber mir sind gerade 30 Sekunden Ballbesitz viel mehr wert, weil ich weiß, das mal 10 macht den Gegner mürbe und dann ja. Ziehen wir das Ding auf eine andere Art und Weise. Das ist halt schon krass, dass sie genau wissen, was sie in welcher Situation wann zu tun haben und ihr Spiel da variabel halten.
Und auch Shoutout an Toni Kroos, sollten zumindest die Spanier machen, weil durch die unfreiwillige Herausnahme von Pedri durch Kroos im Viertelfinale, würde ich sagen, also Dani Olmo auf jeden Fall ein X-Faktor für die spanische Mannschaft in den letzten K.O.-Spielen. Man weiß natürlich nicht, vielleicht hätte er auch so dann gespielt ab Halbfinale, aber im Halbfinale wieder auch eine sehr, sehr gute und wichtige Rolle gespielt und ja, ziemlich sicher wird er heute noch der Wechsel verkündet, weil heute ist, glaube ich, der letzte Zeitpunkt für seine Ausstiegsklausel für 60 Millionen. Und ich glaube, zu Man City wird es wahrscheinlich gehen und auch hier im Halbfinale. Also dieses zentrale Mittelfeld von Spanien, das ist noch nicht Iniesta, Xavi, Busquets. Aber ich würde sagen, Rodri ist besser als Busquets, weil Rodri auch offensiv stark ist. Fabian ist natürlich nicht ganz Xavi, aber hat irgendwie auch offensiv mehr Qualitäten. Und Dani Olmo ist so ein bisschen dann Ja, den kann man am ehesten wahrscheinlich noch mit Iniesta, was die Offensive angeht, vergleichen und auch diese Dribbelstärke. Aber das ist schon einfach ein Mittelfeld auf dem Niveau. Ja, Spanien war bei vielen Favorit, bei dir ja unter anderem auch. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auch als Favorit gesehen hätte. Ich glaube nicht unter den Top 3 Favoriten. Ich hätte diesem Dreier-Mittelfeld das auf jeden Fall nicht zugetraut, dass die so dermaßen dominieren, wie sie es getan haben über das Turnier und ja wirklich nicht gegen Hans und Franz, sondern die hatten in der Gruppenphase schon Kroatien und Italien. Ja, dieses Jahr waren das nicht das Kroatien und Italien, die man aus vergangenen Turnieren kennt mit der Qualität. Trotzdem ist das keine Laufkundschaft. Georgien ausgeklammert, aber dann spielst du gegen Deutschland, Frankreich und Finale gegen England und du hast bei keinem Spiel das Gefühl gehabt, dass sie das nicht packen. Ja, wie anfänglich gesagt, absolut verdient dieser Titel, aber da kommen wir gleich noch zum Finale. Jamal macht mit 16 einfach, der jetzt schon das Tor seiner Karriere, eventuell, man weiß natürlich nicht, was dann alles noch kommt, aber wenn die Karriere jetzt heute vorbei wäre, dann wäre es auch schon ganz okay, würde ich sagen.
Ja, also Harry Kane guckt neidisch rüber in die Titelvitrine. Aber also ja, um vielleicht nochmal bei Dani Olmo weiterzumachen und das kurz zu Ende zu führen, die Bewegung, die hat so viel Innewohnen von dem, was du gerade sagst, beim 2:1 gegen die Franzosen, wie er den Ball irgendwie rechts auf Hüfthöhe vorbeilegt und dann abzieht. Der Ball wäre, glaube ich, auch reingegangen, ohne dass er dann noch im Finale abgefälscht war.
War ja auch sein Tor. Wurde ja auch als sein Tor gewählt.
Ist das offiziell so?
Ja, ja. Sehr anfanglich gut. Hatten sie noch Eigentor, aber
genau, das habe ich nämlich auch
der wäre auch so reingegangen.
Ah, okay, ja, sehr gut, haben sie korrigiert.
Das ist sein Tor.
Sehr gut. Dann das Thema Wechsel. City, ja, die Bayern sind auch im Gespräch, tatsächlich. Also es ist
Ist ja auch spannend.
Ja, also ich habe es jetzt noch gar nicht so klar gelesen, dass City auf jeden Fall das Rennen machen wird, sondern dass die Bayern und ein Premier League Club, von dem ziemlich klar ist, dass es City sein wird, eben im Rennen sind. Bei City stelle ich mir so ein bisschen die Frage, Pep hat ja verkündet, dass er, glaube ich, jetzt noch die kommende Saison macht und dann ist gut, ne? Ob das jetzt irgendwie vielleicht sogar ein K.O.-Kriterium ist für einen Dani Olmo, der sagt so, boah, wenn ich jetzt darüber gehe, dann will ich aber auch irgendwie Silva beerben und das kann ich vielleicht nur, wenn ich mehrere Jahre mit Pep zusammenarbeite. Zu den Bayern, ich fände es auf eine gewisse Art und Weise weird, jetzt irgendwie zu Vincent Kompany zu wechseln und zu den Bayern, die ja schon auch Umbruch jetzt bevorstehen haben. Ja. Aus Sicht des Vereins wäre es ein absolut, absolut genialer Transfer, aber aus Sicht des Spielers würde ich glaube, jetzt eher in einen Club wechseln, von dem ich denke, dass ich da ein bisschen problemloser, ein bisschen nahtloser in ein Gesamtgefüge geworfen werde, wo ich mich nochmal weiterentwickeln kann und wo ich wenig Unruhe habe im Umfeld. Aber gut.
Ja, Liverpool ist übrigens auch dran.
Ja gut, finde ich, also die Liste von den großen Clubs aus den Top 5 Ligen Europas, die wird zwei Seiten lang sein, machen wir uns nichts vor, aber ja, gucken wir mal. Und ich muss auch sagen, dass er jetzt natürlich im Moment eine absolut glückliche Phase hat, weil er nicht verletzt ist. Das ist ja schon auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, das vergisst man jetzt vielleicht, weil er in dem Turnier jetzt in den wenigen Minuten, die er gespielt hat, das absolute Maximum an Leistung rausgebracht hat. Aber ich weiß nicht, ob der oder wann der das letzte Mal eine komplette Saison durchgezockt hat.
Ja, das ist selten.
Also ist noch der jung, jetzt, klar, aber
ja, aber der war jetzt der ist im Januar 2024 zu Leipzig gegangen. Das heißt, er hatte noch 2021, 21, 22, 22, 23 und 23, 24, 3,5 Jahre, da hat er 107 Spiele gemacht in der Bundesliga. Das ist okay. Da waren sicherlich auch die ein oder andere Einwechslung dabei. Aber davor hat er in 5 Jahren oder 4,5 Jahren bei Zagreb, sogar ziemlich genau in 5 Jahren hat er 80 Spiele gemacht. Hier ist irgendwie noch eine andere Liga. Ja, aber das war wahrscheinlich die zweite Mannschaft, da hat er auch noch gekickt. Ja, aber der hat auf jeden Fall jetzt nie, das ist kein Spieler, der dir 34 Spiele reinhaut.
Ja.
Macht er nicht.
Ja. Und das ist natürlich in der Premier League, wo du mit 34 Spielen nicht hinkommst und wettbewerbsübergreifend sowieso schon mal gar nicht. Ja, man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Es wird jetzt ja höchstwahrscheinlich relativ zügig gehen, wie du schon sagst, die Zeit läuft ab. Aber grundsätzlich so die Transfersommer nach einem großen Turnier sind ja sowieso immer total spannend. Wird es mit Sicherheit viel Bewegung geben im europäischen Markt.
Ja, das hoffe ich auch. Spätestens jetzt, EM ist vorbei, jetzt haben die Leute wieder Zeit für ihre Berater und für die Vereine. Die Vorbereitungen gehen los. Bei der HSV ist natürlich schon wieder am Start und auch andere Vereine, heute Leverkusen, glaube ich, Trainingsauftakt gehabt. Das geht jetzt alles wieder los. Und ja, wir werden uns sozusagen schön darauf vorbereiten in unserer kleinen Pause, bevor wir dann irgendwann wieder da sind und bis dahin passiert einiges. Und dann haben wir ja auch noch unsere kleine Prediction, die wir dann irgendwie nochmal auffrischen wollen, yes, wenn so ein bisschen die Transfers und sowas stattfinden und stattgefunden haben. Da kommen wir dann in der ersten Folge wahrscheinlich nochmal drauf zurück. So ein paar, ja, ein paar Bold Predictions rauszuknallen, haben wir eh schon gemacht, aber wenn wir was können, dann ist es einfach in dem blauen Dunst einfach irgendwas raten. Das können wir super gut.
Was hast du fürs Finale geraten?
Fürs Finale habe ich gesagt, ich hoffe auf Spanien und die rumwurschtelnden Engländer haben mich aber tatsächlich dazu bewegt, auf England zu tippen, weil es irgendwie gepasst hätte. Es hätte gepasst, die waren schon beim Finale, mehr Erfahrung, was solche Spiele angeht, als die spanische Nationalmannschaft und sich dann so zum Titel zu wursteln. Aber ja. Ein weiteres Turnier, nun seit 58 Jahren ohne Titel, It's Never Coming Home, finde ich dann auch irgendwie ganz lustig.
Ja, kann man so sagen. Bevor wir jetzt gleich Stück für Stück auf das Spiel eingehen, hast du irgendwas zu sagen zur Finalshow, zur Eröffnungsshow?
Ist mir so egal, gucke ich mir nicht an. Es waren mir zu viele Hände. Zu viele Handschuhe mit Farben war okay, aber ich bewerte das eigentlich immer gar nicht, weil für mich fängt das Finale an, wenn Anstoß ist. Alles davor, ich würde nicht sagen, ich blende es aus. Wir haben es selber im Viertelfinale erlebt. Ich im Stadion kann ich das total nachvollziehen und auch ich wertschätzen. Ich kann das im Stadion, wenn ich selber Teil dieser Masse bin, die etwas gemeinsam erlebt, kann ich das total wertschätzen. Vorm Fernseher ist mir das total egal und ich könnte sehr gut darauf verzichten. Ähnlich wie irgendeine Eröffnungsshow von Lenny Kravitz und etc. Das brauche ich alles nicht. Das hat für mich, das ist nicht der Fußball, den ich lieben gelernt habe. Da bin ich dann doch irgendwie sehr traditionell unterwegs. Normalerweise finde ich es eigentlich immer voll okay, wenn sich Dinge auch verändern, aber beim Fußball bin ich da irgendwie sehr, sehr konservativ eingestellt und ich möchte nicht, dass mein Fußball, der mir ganz allein, möchte ich nicht, dass da ein zweiter American Football draus wird, wo man irgendwie versucht, so möglichst viel Entertainment reinzuhauen. Das ist eh mehr geworden und ich brauche keine Eröffnungs- oder Abschlusszeremonie. Brauche ich nicht. Wie siehst du das?
Ach du, ich habe mir selber gar nicht überlegt, was ich dazu sage. Ich war nur sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich mir schon gedacht habe, dass du eine Meinung hast. Aber ich kann nur sagen, ich habe gesehen, die fängt an und habe mich an den Grill gestellt und die Würstchen zu Ende gegrillt. Und es war mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich diese Show sehe. Da wollte ich bin ja, zum Anpfiff wieder auf der Couch.
Kann ich gut nachvollziehen. Hätte ich einen Grill angehabt, hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht, aber es wurde Pizza bestellt. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon eingeatmet. Von daher hatte ich keine Zeit. Ich hätte mich natürlich trotzdem an den Grill stellen können, aber das wäre dann irgendwie Trockengrillen gewesen. Das wäre auch dumm.
Trockengrillen, was soll das denn, um Gottes Willen?
Ja, wie Trockenschwimmen, Trockenübungen, halt einfach an den Grill stellen, nur mit so einer Zange immer so klick, klick machen, aber halt nichts auf dem Grill haben. Das ist schön. Trockengrillen.
Ja, sehr gut. Ich habe übrigens parallel gesehen, irgendwie hatte ich offensichtlich damals, als wir die Predictions gemacht haben, tatsächlich bei einem hiesigen Sportwettenanbieter den Gegenwert einer bunten Tüte auf den Sieger Spanien getippt. Und jetzt ernte ich die, die Früchte meiner Saat.
Stark, was schön. War die Quote? 7,
9, 8,5.
Oh, geht ja.
8,5.
Ja, kannst du mir auf eine bunte Tüte einladen? Das mach ich nicht, nein.
Mach ich doch glatt. Kommen wir zu den Europameistern, kommen wir zum Spiel, zum Finale. Ich finde, kommentiere das gerne mal, ich finde, das war eine sehr langweilige erste Halbzeit. Und ich habe mich die ganze Zeit versucht zu erinnern, im Vergleich mit den anderen Finals der letzten Jahre, der letzten Turniere, ob es wohl schon mal eine langweiligere erste Hälfte gegeben hat. Mit Sicherheit ist das so und ich habe es erfolgreich verdrängt in irgendein Kistchen gepackt, das ich nie wieder öffnen möchte. Aber die erste Halbzeit hat mir nicht so richtig viel gegeben. Wie geht's dir auf die ersten 45 Minuten bezogen?
Das war gar nichts. Das hat mich sogar gelangweilt. Ich würde wirklich sagen, es hat mich aktiv gelangweilt und auch Phasen in der zweiten Halbzeit fand ich echt langweilig. Und da ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille des Ballbesitzfußballs von Spanien. Weil wenn die natürlich führen, dann kann das manchmal ganz schön langatmig sein, wenn Ballstaffette über Ballstaffette kommt. Das wurde dann zum Glück unterbrochen und mehr Spannung wieder reingebracht, auch durch das Tor von England dann, um jetzt einmal schon mal ein bisschen vorzugreifen. Weil die zweite Halbzeit startet ja genau so, wie man sich das wünscht, mit einem sehr, sehr frühen Tor. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als eine Minute vergangen, bevor Nico Williams nach erneuter Vorbereitung oder wieder mal Vorbereitung von Lamine Jamal, was er wieder sehr, sehr schön macht und irgendwie auch so perfekt die Stärken der Spanier zusammenfasst. Kurze Kombination auf engen Raum, Jamal verschafft sich Platz und legt quer auf seinen Kompagnon auf dem anderen Flügel, der direkt abschließt und sehr schön in die Ecke das Ding flach reinzimmert. Genau, einfach so, wie Spanien irgendwie spielt. Ne? Kombinationsfußball läuft und am Ende haben sie zwei sehr, sehr individuell starke Spieler, die nicht viel Platz und Zeit brauchen, um halt dir richtig weh zu tun, wenn du da eine Sekunde pennst. Und so fällt dann noch 1-0. Und dann hoffe ich natürlich entweder, dass Spanien schnell noch ein zweites macht und England wirklich unter Zugzwang ist. Aber ja, dann setzen halt einfach wieder so die Mechanismen der Spanier. Ja, wobei, damit wird man ihnen eigentlich gar nicht recht, wenn man sagt, das sind jetzt die Mechanismen der Spanier, weil die haben schon immer in allen Spielen versucht, auf das zweite und dritte Tor zu gehen. Das ist jetzt nicht, wie andere Mannschaften das gemacht haben, wenn die gefühlt haben, dass sie sich hinten reingestellt haben. Aber in einem Finale sieht das natürlich auch anders aus als in einem Achtelfinale gegen Georgien, wo du eigentlich weißt, hey, wenn wir jetzt hier relativ schnell den Ausgleich machen, dann gewinnen wir das Ding auch. Im Finale ist es ja auch okay, wenn man dann sagt, wir kümmern uns jetzt um unsere Stärken und wollen vielleicht auch aktiv sehr viel Ballbesitz haben.
Voll. Wie findest du die Aufstellung von Southgate auf der Außenverteidigerposition? Und ich meine damit jetzt natürlich nicht Walker, der gesetzt ist, sondern eher auf der anderen Seite, nämlich Luke Shaw, der, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon Minuten bekommen hat bei dem Turnier und wenn, dann war es sehr überschaubar, angefangen hat und statt Trippier aufgelaufen ist.
Ich fand's okay, dadurch, dass Shaw ja auch ein Linksfuß ist und Trippier nicht und der sich eigentlich auf der Seite jetzt auch nicht so richtig wohlfühlt, wie man auch das ganze Turnier über gemerkt hat, finde ich trotzdem einen wilden Wechsel für ein Finale, weil bis dahin ist ja auch gut gegangen, hätte man auch sagen können, okay, wir vertrauen jetzt der Aufstellung, aber ja, den ein oder anderen Wechsel hat Southgate dann ja doch vollzogen über die Finalspiele hinweg, weil er dann auch gemerkt hat, okay, wenn wir das jetzt einfach so durchziehen, dann wird auf jeden Fall Schluss sein nach Slowenien. Kobbie Mainoo reingebracht und ja, auf Trent Alexander-Arnold oder andere nicht fußballerische so starke Spieler verzichtet dann doch für die Offensive ein bisschen was getan. Von daher finde ich es okay, dann erstmal zu sagen, okay, wir haben Linksfuß auf links, der ist jetzt fit, dann spielt er auch. Das hat jetzt, glaube ich, nicht den ganz großen Unterschied gemacht, weil Trippier jetzt auch auf links bisher nicht so, war kein Unterschiedsspieler, um das mal zusammenzufassen.
Mhm. Unterschiedsspieler ist irgendwie so der nächste Punkt, den ich aus britischer Brille überlegt habe, auch während des Spiels. Cole Palmer, du hast ihn schon angesprochen, der hat ja eine überragende Saison auf der Insel gespielt. Hat sehr, sehr wenig Einsatzzeiten bekommen. Gestartet ist er, glaube ich, gar nicht im Turnier, sondern immer von der Bank gekommen. Hat mit seiner ersten Aktion dann auch direkt den Ausgleich im Gepäck. der, wie ich finde, ohne große Ankündigung und auch ein Stück weit überraschend kam. Also die pure Effizienz, wenn man das positiv formulieren möchte.
Und richtig gut gespielt, muss man auch sagen.
Ja,
ne?
Das muss man sagen.
Eine der wenigen richtig guten Szenen. Ball kommt über außen, Bellingham im Zentrum, lässt direkt tropfen und dann irgendwie so aus 20 Metern schießt Palmer den stramm flach rein. Das sah richtig nach Fußball aus und was man sich ja das ganze Turnier über erhofft hat von England.
Absolut. Nee, bin ich auch komplett bei dir. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und ich schätze, das wird jetzt auch diskutiert auf der Insel, muss so ein Palmer nicht einfach starten, muss der nicht viel mehr Spielzeit bekommen. Du siehst ja, welchen Impact der aufs Spiel haben kann, nicht nur jetzt dieses Spiels wegen, sondern auch zuvor, als er auch schon getroffen hat oder aufgelegt hat. Ich bin halt einfach so ein bisschen, das haben wir auch schon in den anderen K.O.-Spielen diskutiert, hin und her gerissen und auch sehr gespannt, was macht England jetzt damit? Was machen die mit diesem Finale? Es ist ja an sich faktisch gesehen ein unglaublicher Erfolg, wieder ins Finale eingezogen zu sein. Du hast es verloren, auch das ist faktisch ein Misserfolg. Aber schmeißt du jetzt den Trainer raus, obwohl du im Finale gestanden hast? Wohl kaum. Werden die Probleme dadurch verschwinden? Wahrscheinlich auch nicht. Also eigentlich ist es eine richtig beschissene Zwickmühle, in der sich die englische Nationalmannschaft da jetzt befindet, oder?
Ja, aber das seit 58 Jahren befindet sich England in dieser Zwickmühle, dass sie einfach eine komplette Loser-Nation im Fußball sind.
Okay, ja.
So, also die haben einen Titel, nennen sich immer noch irgendwie Mutterland des Fußballs, was ja auch faktisch einfach stimmt. Die haben die beste Liga der Welt, aber die haben nicht einen vernünftigen Trainer auf dieser kompletten Insel. Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, dass in der Premier League, da sind ein ganz paar wenige englische Trainer und in der Nationalmannschaft ist es jetzt nicht so, dass du fünf Leute zur Auswahl hast und sagst, hey, das sind jetzt eigentlich die Trainer, die bringen uns richtig nach vorne, die bringen System mit, die kennen die Liga, die kennen die Spieler und let's go. Also da sieht man auch, was wir für ein Glück haben mit Nagelsmann, der ja jetzt auch nicht nur fußballerisch das alles wieder umgekrempelt hat und einfach wieder ein Niveau reingebracht hat, wo ja auch die Spieler gesagt haben, das war jetzt das erste Turnier seit zwei, drei Turnieren, wo wir alles getan haben, um zu gewinnen. Das war bei den letzten Turnieren nicht so. Und sorry, aber das ist halt auch Sache des Trainers, den Spielern das so zu vermitteln, dass die alles geben können, weil die in Situationen gebracht werden, um ihre Leistung abzurufen. Das hat Hansi Flick auf jeden Fall nicht geschafft. Und so schafft Southgate das auch wieder nicht. Und die werden mit dem verlängern und weitermachen, weil wen sollen sie sonst holen? Mir fallen da wenig Alternativen ein. Und Trainer, die sich da jetzt irgendwie schon in den Vordergrund gespielt haben. Und wie du schon gesagt hast, für England ist es leider ein Erfolg. Wenn du dir die Historie anguckst, was Turnierverläufe angeht, dann ist Southgate der zweiterfolgreichste Trainer der kompletten Nationalmannschaft, weil alle anderen in den, was weiß ich, wie vielen Turnieren davor, haben die es, glaube ich, in ein weiteres Finale geschafft seit 66 und er hat es jetzt zweimal hintereinander geschafft. Ja, wow. Das ist einfach, Junge, Dänemark hat mehr Titel als England.
Es
ist einfach peinlich. Niederlande, alles so kleine Länder. Und ja, natürlich sind das, vor allen Dingen Niederlande ist natürlich auch eine Fußballnation. Aber die haben deutlich weniger Mittel in der eigenen Liga. Die haben deutlich weniger Leute. Und diese ganze Infrastruktur, was den Fußball angeht, ist in England Top 3, Top 5 mindestens. Und vielleicht sogar einfach die absolut beste Infrastruktur, die du im Fußball hast. Und jedes Jahr ist es einfach so eine Wurstveranstaltung. Und also, die waren jetzt zweimal im Finale. Du kannst ja auch nicht von einer Wurstveranstaltung sprechen, auch wenn das ein oder andere Spiel vielleicht hergeben würde, so zu urteilen. Aber ich glaube schon, dass sie mit dem weitermachen, weil wer soll es sonst machen?
Ja, sehe ich auch so. Kloppo hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber ein anderes Thema, das wird jetzt ausarten. Lass uns zurück aufs Spiel kommen. England hat effizient dagegen gehalten, also auf die englische Art und Weise effizient zu sein, das kann man schon sagen. Und trotzdem finde ich, also das Spiel in Halbzeit 2 war natürlich schon auch ein anderes, trotzdem finde ich, hattest du immer das Gefühl, ja, die Spanier sind näher dran und ehrlicherweise werden sie es höchstwahrscheinlich auch ziehen. Ja, das Tor von England fällt recht spät, eine Verlängerung ist somit nicht ausgeschlossen, aber anders als bei England hatte ich bei Spanien das Gefühl, das kommt schon. Vor allen Dingen, nachdem Rodri ja verletzt runtergegangen ist und du keinen Bruch im Spiel gemerkt hast. Das fand ich bemerkenswert. Da saß ich wirklich da kurz und dachte so, oh, vielleicht gewinnt England jetzt gerade das Finale mit der Auswechslung. Mhm. Und das haben sie sowas von vergessen gemacht in kurzer Zeit, dass ich da relativ beruhigt saß und mir die ganze Zeit dachte, nur die Ruhe bewahren, die machen das schon. Also das fand ich einen richtigen Game-Changer-Moment im Spiel nochmal.
Und das ist dann ja auch die Stärke, wenn du im Kollektiv Ballbesitz-Fußball spielen kannst, dann ist halt der Einzelne, und ja, Rodri ist nicht einfach nur ein Spieler dieser Mannschaft, sondern es ist der Kopf der Mannschaft, der das ganze Mittelfeld und alles zusammenhält. Aber wenn du natürlich, ja, einfach wie so eine gut geölte Maschine, da weiß schon jeder, wo er hinlaufen muss und mit kurzen Pässen und immer wieder den Gegner laufen lassen, das kannst du, glaube ich, einfacher abfangen, als wenn du bei England jetzt sagen würdest, du nimmst da, ja, weiß ich nicht, wer sind die wichtigsten Spieler für den Aufbau, sind wahrscheinlich irgendwie Rice, Stones, Bellingham, so die Dreierachse. Und wenn du da einen von rausnimmst, dann weiß ich nicht, ob die überhaupt noch nach vorne spielen können. Und das ist natürlich bei Spanien dann irgendwie echt gut gelaufen und hilft natürlich dann, dass auch dann direkt das Tor fällt in der zweiten Halbzeit, dass Rodri dann schon von der Bank aussieht. Hat den auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mindestens in die Karten gespielt, das Ganze. Aber auch wenn du dir alle Spieldaten einmal anschaust, dann spiegelt das auch insgesamt die Leistung der beiden Teams wider. Also Spanien deutlich mehr gespielte Pässe, deutlich mehr Ballbesitz, eine deutlich bessere Passquote, viel mehr Flanken geschlagen. Die haben deutlich mehr Ecken, also da siehst du alle Werte, die dir auch dem Fußball leihen und auch uns suggerieren, ah ja, das war schon eher eine klare Angelegenheit, auch wenn das Ergebnis jetzt relativ knapp war, siehst es anhand der Daten und auch, was du auf dem Spielfeld gesehen hast, dass Spanien einfach die bessere Mannschaft war und am Ende auch verdient gewonnen hat.
Ja, auch wenn es dann nochmal sehr, sehr knapp war, wir reden hier von der Kniescheibe, die dieses 2:1, das späte von Oyarzabal, womöglich verhindert hätte. De facto war es nicht so, also durfte Spanien jubeln. Mit der sich in Unterzahl befindenden Crowd im Stadion, da waren super viele Engländer, sehr, sehr wenig Spanier für meine Begriffe, wenn man es im direkten Vergleich sieht. Trotzdem haben sie das Ding dann über die Bühne gebracht. Ich fand die Nachspielzeit sehr, sehr schmal. Also da hätte ich irgendwie tatsächlich ein paar Minuten mehr erwartet.
Die war dünn, ja.
Und am Ende reißt die spanische Nationalmannschaft dann auch völlig verdient und zu Recht, nicht nur auf das Spiel bezogen, sondern auf das ganze Turnier bezogen, den Europapokal in den Berliner Nachthimmel. Und das begleitet von tobendem und tösendem Feuerwerk. Ja.
Perfektes Turnier, ne?
Perfektes Turnier.
7 Siege.
Ja. Das ist genau, ja. Also, man muss es so sagen. Perfektes Turnier.
Ja.
Kann man nicht anders. Muss man den Hut vorziehen und herzlichen Glückwunsch sagen.
Und man muss auch sagen, scheiße, weil die nächsten Turniere, die Spanier, die werden im Vergleich. Die werden eher besser werden. Weil die Spieler, die jetzt bei diesem Turnier schon eine überragende Rolle gespielt haben in Person von Nico Williams, Lamine Jamal, Dani Olmo, Rodri, Fabian. Die sind alle in einem Alter, dass man sagen kann, die machen Minimum noch 3 Turniere. Fabian, der ist, glaube ich, der Älteste der gerade genannten mit 28, aber auch der hat Minimum noch 2 sehr gute Turniere im Tank. Rodri auch 28. Also die nächste WM, nächste EM ist gesichert. Wahrscheinlich sogar WM, EM, WM. Mit den wichtigen Spielern, auch ein Laporte, 30 Jahre alt, der spielt zwar nur noch in Saudi-Arabien, aber auch im guten Fußballeralter, auch ein Morata, der wird noch das ein oder andere Turnier spielen als Stürmer, da kannst du auch mit 34, 35, da kennen wir noch die guten alten Miro Klose-Zeiten, der bis ins hohe Alter noch effektiv gespielt hat, und da kommt, glaube ich, noch ein bisschen was nach bei Spanien.
Befürchte es auch.
Die sind ja auch mit De La Fuente, haben sie das ein oder andere Turnier im Juniorenbereich gewonnen. Ja, das wird nicht einfacher werden, die beim nächsten Turnier zu schlagen, würde ich jetzt einfach mal prophezeien. Und da bin ich sehr gespannt, auch wie Deutschland sich beim nächsten Turnier schlagen wird, weil dass wir jetzt gerade wieder auf einem aufsteigenden Ast sind, das kann man definitiv sagen. Die Turniere davor waren absolute Grütze. Zumindest, ja, man kann gar nicht sagen, dass es jetzt, das lag ja nie am Spielermaterial, ne? Also auch bei der letzten WM, da standen ja mehr oder weniger fast die gleichen Spieler auf dem Platz, aber da war es noch nicht annähernd so verheißungsvoll, wie das jetzt dieses Jahr wieder der Fall war, bin ich sehr gespannt. Und ja, England, mir egal. Nächstes Jahr dann, oder nächstes Turnier dann auch wieder mit Southgate, auch wieder Rumpelfußball. Und am Ende fragt man sich, warum man nie einen Titel gewinnt. Sollen sie mal ruhig machen, weil wenn die irgendwann auf die Idee kommen mit einem vernünftigen Trainer, könnten die richtig gut sein. Das wollen wir alle nicht erleben. Dann gewinnen die doch die nächsten 6 Turniere.
Ja, nee. Bevor wir in die Zukunft schauen und auch in die Sommerpause gehen, vielleicht nur mal so ein Abschlusswort. Wie hat dir denn das Turnier jetzt, wo es vorbei ist, gefallen?
Mittelmäßig. Habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie ich am Ende dieses Turnier bewerten würde. So eine 3+, würde ich sagen. Es gab einen verdienten Sieger, der ganz klar die beste Mannschaft über das ganze Turnier war. Davon bin ich immer schon mal Fan, wenn sich am Ende der verdiente Sieger durchsetzt. Es war gute Stimmung in den Stadien und in den Städten. Die Organisation, da habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen. Bei mir hat alles geklappt bei meinen 2 Stadienbesuchen, aber ich war auch in der Stadt und musste nicht Bahn fahren. Das hilft. Gute Stimmung im Land, hier und da, so der ein oder andere politische Aussetzer, das lasse ich jetzt mal ausgeklammert. Aber wenn ich jetzt auch auf das Sportliche gucke, habe ich nach dem ersten und zweiten Spieltag, habe ich gedacht, das wird eine richtige Knaller-EM. Und das Niveau ist zurückgegangen, es wurde deutlich defensiver, deutlich taktischer. Und deswegen bin ich letztendlich so mit einer guten 3+ fahre ich da, glaube ich, ganz gut. Weil haben wir zu geschrieben. Nach dem ersten Spieltag dachten wir, Alter, was für eine geile EM. Jedes Spiel fallen hier im Schnitt 4-5 Tore. Wenn das so weitergeht, dann wird das Turnier unseres Lebens. Das ist nicht eingetreten, würde ich sagen. Mhm. Was für eine Schulnote würdest du verteilen?
2-, glaube ich. Oder 2. Ich fand es insgesamt sehr
nah beieinander.
Ja, insgesamt fand ich es ein cooles Turnier. Es hat echt Spaß gemacht. Es hat super stark angefangen, die ganze Gruppenphase hat komplett geschockt. Mit den K.O.-Spielen wurde es dann leider an vielen Ecken und Enden schlechter, mit Ausnahmen natürlich. Da waren ja auch eine Handvoll sehr geile, beispielsweise Deutschland, Spanien, K.O.-Spiele dabei. Und ja, wie du auch schon sagst, es hat dann am Ende einen verdienten Sieger gehabt. Ich hätte mir natürlich anderes gewünscht, gerade bei einem Heimturnier. Aber ja, in Sachen Stimmung war das richtig, richtig cool. Da wäre es natürlich auch schön gewesen, hätte Deutschland als Gastgeber den Weg ins Finale geschafft, auch um einfach die Stimmung im Land lange auf dem Höhepunkt zu halten. Es gab Gott sei Dank kaum Ausschreitungen oder zu vernachlässigende Ausschreitungen. Es war ein sehr friedliches Turnier. Ja, mich hat das versöhnt, muss ich sagen. Es war sehr versöhnlich nach diesem Turnier in der Wüste, das ich mir nicht angeguckt habe. Und irgendwie bin ich wieder näher an den internationalen Länderspielfußball rangerückt. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten 2 Jahren bis zur WM aussieht.
Ja, also alleine deswegen war es gerade aus DFB-Sicht ein totaler Erfolg. Weil wir haben da jetzt mit Nagelsmann echt einen Trainer, der abseits des Platzes auch weiß, Dinge einzuordnen, und ich glaube, der hat den ein oder anderen Fußball-Phlegmaten, der über die letzten Jahre ein bisschen sich entfernt hat von diesem schönen Sport, den hat er, glaube ich, wieder eingesammelt. Und ich habe, glaube ich, im Vorfeld des Turniers immer gesagt, so Testspiele und sowas gucke ich mir alles gar nicht an. Das hat sich ja dann schon mit dem Erfolgen in den ein oder anderen Testspiel unter Nagelsmann hat sich das ja bei mir auch schon geändert. Und ich muss sagen, sowas wie Nations League finde ich dann vielleicht jetzt zukünftig doch eigentlich ganz interessant und würde ich mir also jetzt auf jeden Fall viel eher wieder angucken, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und das hat natürlich was mit Ergebnissen zu tun. So, wenn du einfach weißt, ey, die spielen einfach Rumpelfußball und du hast keinen Bock, dir das anzugucken, unabhängig davon, ob die gewinnen oder nicht. Weil auch die Spiele, die Deutschland gewonnen hat in den letzten Jahren, was Testspiel und sowas angeht, das war ja trotzdem nicht doll. Also das hat ja einfach keinen Spaß gemacht. Und mit der Mannschaft, die wir jetzt über die Spiele auf dem Platz hatten, da muss ich wirklich sagen, das hat mich ein Stück weit wieder angezündet und habe ich Bock drauf.
Ja, Tito.
Und es ist Olympia.
Das kommt auch noch bestimmt, Paris. Da kommt auch noch ein bisschen Fußball. Das werden wir aber in der Sommerpause, ja, nicht ganz, ja doch, so halb.
Wir grätschen so quer rein, ja.
Verfolgen.
So in der zweiten oder dritten Olympia-Woche sind wir wieder da. Wir machen jetzt, diese Folge habt ihr noch auf den Ohren, am 16. Juli kriegt ihr sie frisch auf die Lauscherchen. Aber am 23. und 30. Juli, da sind wir in unserem ersten Podcast-Urlaub, Lukas. Wir haben jetzt seit Ende Oktober, seit dem 31., wo die erste Folge rausgekommen ist. Ich glaube, ich gucke nochmal, aber ich glaube, das war der 31. Oktober.
Haben wir durchgezogen.
Dienstag, der 31. haben wir durchgeballert einfach, aber es macht ja auch einfach sehr viel Spaß. Aber jetzt, wäre die EM nicht gewesen, hätten wir wahrscheinlich schon ein bisschen früher ein Päuschen eingelegt, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nochmal durchzuschnaufen. Wir wollen nochmal ein bisschen über das ein oder andere Format vielleicht drüber gehen. Wir wollen uns überlegen, wollen wir nicht doch einfach mal ein paar gescheite Gäste für unseren Podcast punktuell einsetzen, die dieses Format und unseren kleinen süßen Fußball-Podcast noch, ja, bereichern. Da gibt es bestimmt Leute da draußen, die sich dafür gut eignen, entweder die wir schon kennen oder die wir im Laufe der unserer Recherche, weil wir sind natürlich Journalisten, vielleicht auch kennenlernen. Und eigentlich können wir hier auch so Shoutout-mäßig schon mal an euch, wenn ihr selber vielleicht Fußballfans seid, wenn ihr eine interessante Geschichte habt, warum ihr glaubt, dass es vielleicht spannend sei, hier mal für ein Interview zu Gast zu sein und ein bisschen Fußball zu fachsimpeln, weil ihr den ein oder anderen Background in dem Bereich habt, sei es ihr seid Trainer seit Ewigkeiten in einem Bereich, ihr habt, macht jede Auswärtsfahrt mit oder sonst was, schreibt uns da einfach mal. Instagram ist da am besten der beste Account oder Kontakt und Kanal für. Und dann kommen wir hier aber super frisch in 3 Wochen. Wir gehen jetzt, eigentlich mehr oder weniger kann man sagen, wir gehen ins Trainingslager, Lukas. Wir gehen jetzt schön nach Trentino ins Sporthotel und werden hier nochmal alles fein schleifen. Und unsere Waden sind durchtrainiert, wenn wir dann wieder starten am 6. August.
Du machst Versprechungen, ob wir denen gerecht werden, wir werden sehen. Aber ja, so ja, wie
versprechen
wie du
kann man erstmal viel.
Also genau, so wie du sagst. Und falls ihr euch selbst nicht angesprochen fühlt, vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der hier unbedingt mal auf den dritten freien Platz muss. In diesem Sinne, es war mir wieder ein Fest. Ich freue mich jetzt schon auf die Wiederaufnahme nach der ganz, ganz kurzen Sommerpause. Und wir machen einen Haken an die Europameisterschaft 2024 in Deutschland und sagen auf bald.
Auf bald, genauso machen wir das. Ich freue mich auch schon auf die erste Aufnahme wieder. Ich bin schon wieder nach der EM, ist vor der Bundesliga. Ich bin schon wieder mittendrin. Wir haben heute noch gar nicht über Transfers etc. gesprochen. Aber wenn wir eh unsere Predictions machen, werden wir auch über den einen oder anderen Neuzugang der Bundesliga sprechen. Das machen wir alles ganz in Ruhe. Und jetzt geht ins Freibad, esst eine schöne Riffelpommes mit ordentlich Pommesgewürz. Und dann sprechen wir uns am 6. August. Arrivederci.
Ciao.